ähnelte Dora Martell in der Tat, und darüber musste Ariane lachen. Er hält sich für gerissen, dabei ist er einfach nur schwach. Sie entschloss sich, die Stille zu genießen und die Zeit zu nutzen, um sich zu erholen und sich gegen das zu wappnen, was auf sie zukam. Es half nicht, endlos über Ser Aris nachzugrübeln, das wusste sie. Stattdessen zwang sie sich, an die Sandschlangen zu denken, vor allem an Thyene. Ariane mochte jede ihrer Bastardcousinen, von der stachligen und heißblütigen Obara bis hin zur kleinen Loretta, der jüngsten mit ihren gerade mal 6 Jahren. Für Thyene hatte sie allerdings stets am meisten empfunden. Sie war die süße Schwester, die sie nie gehabt hatte. Die Prinzessin hatte ihren Brüdern nie nahe gestanden, Quentin war in Ironwood und Tristan zu jung. Nein. Mit Thyene hatte sie ihre Zeit verbracht, mit Garin und Dry und Sprenkelsilver. Nym gesellte sich manchmal zu ihnen und auch Sarella, die sich überall dazwischen drängte, aber meistens waren sie zu 5 gewesen. Sie planschten in den Becken und Fontänen der Wassergärten und ritten auf dem nackten Rücken der anderen in den Kampf. Sie und Thyene hatten zusammen lesen, reiten und tanzen gelernt. Als sie 10 Jahre alt waren, hatte Ariane eine Flasche Wein gestohlen und die beiden hatten sich zusammen betrunken. Sie teilten das Essen, das Bett und den Schmuck. Sie hätten sich auch ihren ersten Mann geteilt, aber Dry war so aufgeregt gewesen, dass er sich schon über Thyenes Finger ergossen hatte, als sie seine Hose aufmachte. »Ihre Hände sind gefährlich.« Die Erinnerung daran brachte sie zum Lächeln. Je länger sie über ihre Cousinen nachdachte, desto stärker vermisste die Prinzessin sie. »Sie könnten genau unter mir eingesperrt sein.« In dieser Nacht versuchte Ariane, mit dem Hacken ihrer Sandale auf den Boden zu klopfen. Da niemand reagierte, lehnte sie sich aus dem Fenster und spähte nach unten. Sie sah die anderen Fenster, die kleiner als ihr eigenes und manchmal nur so groß wie Schießscharten waren. »Thyene«, rief sie, »Thyene, seid ihr da? Obara, Nym, könnt ihr mich hören? Elaria, hallo, Thyene!« Die Prinzessin hing die halbe Nacht aus dem Fenster und rief, bis sie heiser war, doch sie erhielt keine Antwort. Das erschreckte sie über alle Maßen. Wenn die Sandschlangen im Speerturm eingesperrt waren, hätten sie ihr Rufen hören müssen. Warum antworteten sie nicht? »Wenn Vater ihnen etwas zuleide getan hat, werde ich es ihm nie verzeihen. Nie«, schwor sie sich. Nach 14 Tagen war ihr Geduldsfaden dem Reißen nahe. »Ich will jetzt mit meinem Vater sprechen«, sagte sie in ihrem strengsten Befehlston zu Bors. »Du bringst mich jetzt zu ihm!« Er brachte sie nirgendwo hin. »Ich bin bereit, den Prinzen zu sehen«, verkündete sie Timoth, doch der wandte sich ab und gab vor, sie nicht gehört zu haben. Am nächsten Morgen wartete Ariane neben der Tür, als sich diese öffnete. Sie rannte an Velandra vorbei, stieß einen Teller mit Eiern zur Seite, der an der Wand landete, doch die Wachen hatten sie wieder eingefangen, ehe sie auch nur 3 Schritte weit gekommen war. Auch die kannte sie, doch sie stellten sich allem Flehen gegenüber taub. Während man sie in ihre Zelle zurückzerrte, trat sie wild um sich. Ariane beschloss, mit mehr Feingefühl vorzugehen. Bei Cedra sah sie ihre besten Erfolgsaussichten. Das Mädchen war jung, naiv und leichtgläubig. Garin hatte damit geprahlt, einmal bei ihr im Bett gelegen zu haben, wie sich die Prinzessin erinnerte. Als Cedra ihr beim nächsten Bad die Schultern einseifte, begann Ariane über dies und jenes zu plaudern. »Ich weiß. Man hat dir befohlen, nicht mit mir zu sprechen«, sagte sie. »Aber mir hat niemand verboten, mit dir zu reden.« Sie sprach über die Hitze des Tages, darüber, was sie gestern Abend gegessen hatte und wie langsam und steif die arme Belandra allmählich wurde. Prinz Oberyn hatte jede seiner Töchter mit Waffen ausgestattet, damit sie niemals wehrlos wären. Doch Ariane Martell hatte keine Waffe außer ihrer Arglist. Und so lächelte und bezauberte sie und verlangte von Cedra keine Erwiderung dafür, kein Wort und kein Lächeln. Am nächsten Tag beim Abendessen schwatzte sie wieder fröhlich auf das Mädchen ein, während es ihr servierte. Diesmal erwähnte sie beiläufig Garin. Cedra schaute bei seinem Namen schüchtern auf und hätte beinahe den Wein vergossen. »So läuft der Hase also«, dachte Ariane. Beim nächsten Bad erzählte sie von ihren eingekerkerten Freunden, vor allem von Garin. »Um ihn fürchte ich am meisten«, vertraute sie der Dienerin an. »Die Weisen sind freie Geister, die leben, um auf Wanderschaft zu sein. Garin braucht die Sonne und die frische Luft. Wenn man ihn in einer feuchten Steinzelle einsperrt, wie soll er es da aushalten? In Gaston Grey wird er wohl kaum ein Jahr überstehen.« Cedra antwortete nicht, doch ihr Gesicht war kreidebleich, als Ariane aus dem Zuber stieg, und sie presste den Schwamm so fest zusammen, dass die Seife auf den mürrischen Teppich tropfte. Dennoch brauchte es 4 weitere Tage und 2 Bäder, bis das Mädchen ihr gehörte.
»Bitte«, flüsterte Cedra schließlich,
nachdem Ariane ihr in lebhaften Farben ausgemalt hatte, wie Garin sich aus dem Fenster seiner Zelle stürzte, um vor seinem Tod ein letztes Mal die Freiheit zu kosten.
»Ihr müsst ihm helfen, bitte lasst ihn nicht sterben.«
»Ich kann nur wenig, wenig tun, solange ich hier eingesperrt bin«, flüsterte sie zurück.
»Mein Vater will mich nicht sehen. Du bist die Einzige, die Garin retten kann. Liebst du ihn?«
»Ja«,
wisperte Cedra und errötete.
»Aber wie kann ich ihm helfen?«
»Du kannst einen Brief für mich nach draußen schmuggeln«, sagte die Prinzessin.
»Würdest du das tun? Würdest du das Risiko eingehen für Garin?«
Cedra bekam große Augen. Sie nickte.
»Ich habe einen Raben«, dachte Ariane triumphierend. »Aber wohin soll ich ihn senden?«
Der einzige ihrer Mitverschwörer, der dem Netz ihres Vaters entkommen konnte, war Dunkelstern. Sir Gerold könnte jedoch inzwischen längst ebenfalls gefangen sein, und falls nicht, wäre er sicherlich aus Dorne geflohen. Als nächstes dachte sie an Garins Mutter und die Weisen von Greenblatt.
Nein, sie nicht.
»Es muss jemand sein, der über echte Macht verfügt, jemand, der sich nicht an unserem Komplott beteiligt hat und dennoch Grund hätte, uns wohlgesinnt zu sein.« Sie überlegte, ob sie sich an ihre Mutter wenden sollte, doch Lady Melario war weit weg in Norvos. Außerdem hörte Prinz Doran schon seit Jahren nicht mehr auf seine Gemahlin.
»Sie also auch nicht. Ich brauche einen Lord, der groß genug ist, um meinen Vater einzuschüchtern, damit er mich